Ja, einen guten Morgen auch von mir. Psalmen, wie faszinierend und unerschöpflich sie doch sind. Wir sind das Gebets- und Gesangbuch Israels und die sind so vielfältig. Es gibt Klagepsalme, Bittpsalme, es gibt Lobpsalme, Dankpsalme und so weiter. Und der Psalm 103, den wir heute gelesen haben, ja, wie oft haben wir eigentlich schon gelesen und gehört? Und immer wieder schafft dieser Psalm, uns erneut mitzunehmen. Ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der diesen Psalm gelesen hat, der nicht von der Dankbarkeit Gott gegenüber erfüllt ist für seine Liebe. Und doch muss man dann zugeben, dass man ja nicht so ganz oder nicht die ganze Tiefe dieser Liebe Gottes begreifen kann. Und irgendwie bleibt doch das Ganze so in unserem Verständnis wie ein Stückwerk. Der klassische Aufbau eines Psalms ist immer so Klage und Lob. Aber dieser Psalm ist total anders. Er ist von Anfang bis zum Ende pures Lob. Es ist ein ganzes Stück, nur Lob, nur Dank und nichts anderes. Kein einziges Wölkchen trübt den Himmel. Und ich würde sagen, das ist ein Muster für den richtigen Lobgesang. Und als Predigttext möchte ich heute die ersten 5 Verse nehmen. Und ich lese es nach der Übersetzung Neues Leben. Ein Psalm Davids. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Er macht dein Leben reich und erneuert täglich deine Kraft, dass du wieder jung wie ein Adler wirst. Ja, die Aufzählung der Gründe, wofür wir Gott dankbar sein können oder sollen, die beginnt mit dem Vers 3. Und alle diese Gründe, jeder dieser Gründe ist es wert, um sich damit zu befassen. Ich möchte eigentlich nur bei einem stehen bleiben. Er vergibt dir alle deine Sünden. Vergebung ist die erste und größte Wohltat Gottes seit der Schöpfungsgeschichte. Schon da sehen wir, dass Vergebung die Nummer 1 der Wohltaten Gottes uns Menschen gegenübersteht. Und so baut auch dieser Psalm auf der Vergebung Gottes auf. Und die Vergebung ist wichtig, weil damit beginnt das neue Leben eines Sünders. Es beginnt ein neues Loblied, das irgendwann auch in das Lied des Moses und des Lammes hineinfließt. Davon lesen wir in der Offenbarung 15,3. Und sie sangen das Lied Moses, des Dieners Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr Gott, Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Völker. Vergebung der Sünden bedeutet in erster Linie die Tilgung der Schulden aus dem alten Leben. Wir brauchen nicht mehr uns rumplagen oder rumzuschleppen mit der Last unserer Fehltritte, der Gewissensbisse und der Scham als Anhang brauchen wir das nicht mehr mitschleppen. Wir bekommen nämlich die Chance, uns davon zu befreien. Aber es ist keine Befreiung, wenn ich mich abzulenken mit anderen Aufgaben oder Pflichten und es nur vergessen versuche. Wenn wir das tun, dann sind wir Träumer. Und unser Erwachen kann böse für uns ausgehen. Es gibt nur einen Weg, um die Fehler der Vergangenheit auszulöschen. Er, Gott, vergibt dir alle deine Sünden. Gott sagt in seinem Wort, dass er bereit ist, uns unsere Sünden zu vergeben. Und darum sandte er auch an seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde, um diese Möglichkeit zu verwirklichen. Wenn man sich das so anschaut, dann kann man nur wie der Prophet Micha fragen, wo ist so ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der alle Sünden und Verfehlungen im tiefsten Meer versenkt? Er vergibt dir alle deine Sünden. Gott macht keine halben Sachen. Nichts bleibt unvergeben. Errettung durch Jesus Christus ist gründlich und endgültig. Und das hat Gültigkeit wie im Himmel, so auch in der Hölle. Sie entfernt jede bedenkliche Hindernisse zwischen Gott und dem Sünder. Er vergibt dir alle deine Sünden. Wirklich alle? Wir lesen nämlich im ersten Johannesbrief, wo ich die Predigt vorbereitet hatte, haben wir doch gar nicht daran gedacht, dass wir im Bibellesekreis auch mit dem ersten Johannes anfangen. Und dort im ersten Johannesbrief erzählt uns von Sünden, die nicht zum Tod führen, und der Sünde, die zum Tod führt. Das heißt, Gott vergibt uns jegliche erdenkliche Sünde, außer einer, die zum Tod führt. Lieber Psalmschreiber, hast du dich doch geirrt? War es zu der Zeit noch gar nicht bekannt? Wie schlimm muss denn so eine Sünde sein oder aussehen, dass Gott sie nicht vergeben wird? Ist es so etwas wie die Sünde über den Heiligen Geist oder gegen den Heiligen Geist? Oder wenn man mutwillig sündigt? Ist es dann vorbei mit der Bereitschaft zu vergeben bei Gott? Die Evangelien beschreiben uns Jesu Leben und sein Wirken auf dieser Erde während seiner Lebenszeiten. Und schon wieder hilft Jesus den Menschen. Er heilt. In dieser Geschichte geht es um einen von Dämonen Besessenen. Und Jesus treibt diesen bösen Geist aus und wird von den Obersten des Volkes, den Pharisäern, beschuldigt, im Bunde mit dem Teufel zu sein und die Geister im Namen des Satans auszutreiben. Und Jesus antwortet darauf: Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Wer etwas gegen den Menschensohn redet, dem wird es vergeben. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist redet, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Wow. Es bedeutet also, auch wenn jemand gegen Jesus Christus persönlich lästert, wird ihm diese Sünde vergeben. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Mal Hand aufs Herz, wie oft handeln und reden wir ziemlich unbedacht, was uns auch natürlich ganz schnell leid tut und wir bereuen es auch. Habe ich vielleicht bei so einer Situation schon mal den Heiligen Geist beleidigt? Ich glaube, allein schon die Tatsache, dass ich mir die Frage stelle oder du dir die Frage stellst, ist ein Grund, um diese Frage mit einem Nein zu beantworten. Denn so wie es aussieht, ist dein Herz immer noch so empfindsam für die eigenen Sünden. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist keine einzelne Tatsünde, die jemand sogar unbewusst begeht. Vielmehr ist es eine boshafte Herzenseinstellung. Eine boshafte Einstellung des Menschen, der Gott ablehnt und sein Handeln dem Satan zuschreibt. Sein Herz ist so verhärtet, dass es ihn gar nicht interessiert, ob er diese Sünde begangen hat. Und ich glaube, dass Jesus die Pharisäer warnen wollte, ihre Einstellung zu überprüfen. Sie hatten das Wirken des Heiligen Geistes mit eigenen Augen gesehen. Und gerade sie, die die Schrift so gut kannten, denen es so gut bekannt war, müssten eigentlich wissen, dass solche Sünden können nur durch Gottes Kraft geschehen. Solche Vergebung, solche Wunder können nur durch Gottes Kraft geschehen. Und doch leugneten sie es öffentlich, willentlich und entgegen jeder Logik. Wer das Wirken des Heiligen Geistes so offensichtlich erlebt, wie die Pharisäer, und es dennoch als Werk Satans bezeichnet und nicht davon ablässt, der begeht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Mutwillig sündigen. Wer den Tagesleseempfehlungen der Losungen folgt, ich tue es, der hat in den letzten Wochen den Hebräerbrief, das 10. Kapitel, gelesen. Und auch dort kommt auch das Wort mutwillig vor. Nämlich, wenn wir mutwillig sündigen, steht dort, haben wir kein Opfer mehr, das unsere Schuld entschuldigt oder unsere Sünde entschuldigt. Mutwillig bedeutet wissend, vorsätzlich, ohne Not und Zwang. Und der Apostel Johannes sagt, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst. Das Problem ist, dass wenn ich sündige, ist es oft sehr wohl bewusst. Wenn mich jemand jetzt anguckt, wie oft bin ich unterwegs mit meinem Fahrzeug? Ich sehe 40 hier, Hanomag, oder 50. Ich weiß es ganz genau, aber ich fahre 60 oder 65 oder ich fahre schneller. Ja. Oder wenn mir jemand die Vorfahrt genommen hat, wie schnell lobe ich ihn dafür? Bedenke mit herrlichen Worten. Ja, ich segne ihn. Nein, das Problem ist, wir sind in unserem Alltag ja sehr oft geraten wir hinein in solche Geschichten. Und das nenne ich auch bewusst. Und das ist auch vorsätzlich in meinen Augen. Wir sind zwar bemüht um die Konsequenzen unseres Glaubens, aber werden an einer oder anderen Stelle immer wieder rückfällig. Also so gesehen könnte man sagen, aus der Sicht kann keiner gerettet werden. Denn sowas ist uns jedem irgendwo als Eigenschaft. Aber es muss doch eine Erklärung geben. Irgendwie hat doch Johannes das gemeint. Ich will die zwei Verse aus Hebräer 10 vorlesen. Vers 26 und 29. Wer nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Wenn nun aber jemand die Ehre des Sohnes Gottes mit Füßen tritt, wenn er das Blut des Bundes entweiht, durch das er geheiligt worden ist und damit den Heiligen Geist verhöhnt, durch den er Gottes Gnade erkannt hat, meint ihr nicht auch, dass so jemand eine noch viel härtere Strafe verdient? In meinen Augen ist hier ein Mensch beschrieben, der die Wahrheit der Rettung durch Jesus Christus erkannt hat. Aber er lehnt sie einfach ab. und noch mehr, er verachtet sie. Auch hier ist es keine Einzeltat, sondern eine Herzenseinstellung. Und dieser Mensch ist anders als ein Nachfolger Jesu. Er kämpft nicht mehr gegen die Sünde an. Er hat sogar Gefallen an der eigenen Boshaftigkeit. Einer, der Jesus nachfolgt, der leidet an der eigenen Schuld und hat den Wunsch, diese Schuld loszuwerden. Die Person, die im Hebräerbrief beschrieben ist, hat sich also bewusst von Gott abgewandt. Auch hier ist es eng mit der Sünde gegen den Heiligen Geist verbunden. Es ist eine Warnung an alle Christen, die also sich nicht leichtfertig mit der Sünde umzugehen. Von heute auf morgen kehrt niemand seinem Glauben den Rücken. Meistens ist es ein schleichender Prozess. Und er beginnt unauffällig. Er beginnt damit, dass jemand nachlässig wird und über eine Sünde hinwegsieht. Dass uns unsere Schuld vergeben wird, das hört sich sehr gut an, oder? Was ist aber, wenn ich nicht vergeben kann, dort, wo ich vergeben muss? Wenn ich es nicht kann, weil zum Beispiel ich tief verletzt wurde und ich kann es schon gar nicht, weil der mir gegenüber es überhaupt nicht bereut und nicht einsieht. Es ändert aber nichts daran, weil die Schuld vor Gott trotzdem bestehen bleibt. Und die Bibel empfiehlt uns, einem jeden Einzelnen seinen Teil zu erfüllen und vergeben. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das sagt Jesus direkt nach dem Vater unser. Er unterstreicht damit, wie wichtig es ihm ist, dass auch wir Menschen untereinander und nicht nur Gott uns vergibt. Dass wir nicht zum hartherzigen Schuldner werden. Wer selbst Vergebung für sich in Anspruch nimmt, aber anderen nicht vergeben möchte, der ist ein Heuchler. Jede Sünde, ob groß oder klein, die behindert mich auf dem Weg der Nachfolge. Aus diesem Grund warnt mich Gott, nicht leichtfertig mit der Sünde umzugehen. Wenn ich sie immer wieder zu ihm bringe, vergibt er mir gerne. Doch Vergebung ist nicht nur ein Angebot. Vergebung ist auch ein Gebot. Wer die Vergebung Gottes dankend annimmt, ist aufgefordert, dieses Geschenk auch an andere weiterzugeben. Ich werde erlöst nicht, weil ich ein reines Gewissen habe, sondern weil Gott durch Jesus Christus mir alle meine Sünden, die ich zu ihm bringe, vergibt. Amen. Amen.